So, jetzt willkommen zum nächsten Track. Der André Chivara wird uns jetzt was zum Thema Cross-Kompilation von Slackware erzählen. All yours.
Okay. Ja, hallo. Mein Name ist André. Ich arbeite bei Arm im sonnigen Cambridge. Und der Vortrag heute geht über Slackware für AH64. Das ist so der Titel. Ich glaube, ich hab den Vortrag von einem Monat vor Kollegen gehalten, deswegen steht das so da. Aber eigentlich geht es um Cross-Kompilierung von Slackware allgemein. Starten möchte ich mit einem Zitat von meiner Tochter, Daddy aus so 90s. Also Slackware ist eine, ich fange jetzt mal an mit einem Overview. Erzähle dann was über Cross-Tool-Chain, wie Slackware gebaut wird und so meine ganzen Erfahrungen in dem ganzen Abenteuer, das zu cross-kompilieren. Genau. Und ja, für Leute, die fragen, ja, wir haben schon einen Kernel 2.6 in Slackware. Das ist so ein gern gebrachter Witz. Also, das Slackware ist, die Tagline ist irgendwie die älteste noch gepflegte Linux-Distribution. Also 1993. Auch von einem anderen noch älteren Linux-Distribution geforkt. Und Slackware war die Basis für die SUSE-Distribution. Inzwischen ist da, glaube ich, nicht mehr viel von übrig zu sehen, aber ursprünglich war SUSE auf Slackware basiert. Und es gibt dieses Modell, dass es einen Maintainer da gibt, der auch nicht in Frage gestellt wird, der das einfach macht, weil er das macht. Fertig. Ja, Slackware ist als Distribution jetzt nichts für Anfänger, für Leute. Die Features habe ich jetzt hier aufgelistet. Grundsätzlich gibt es bei Slackware das Prinzip, dieses KISS-Prinzip, Keep it simple, stupid. Das bedeutet, dass die ganzen Sachen versucht werden, möglichst einfach zu lösen. Einfach nicht im Sinne von benutzerfreundlich unbedingt, aber im Sinne von, dass es halt nicht viele komplexe Werkzeuge gibt, die das irgendwie erledigen, sondern dass man das alles möglichst in einem einfachen Weg löst. Also mit wenig Aufwand. Außerdem ist Slackware ziemlich nah an Upstream. Das ist so ein bisschen der Kontrast zu Debian, die ja alles mögliche patchen, ständig immer. Es gibt ja praktisch kein Paket, was nicht irgendwie gepatcht ist. Und sei es, dass man irgendwie so ein Debian-Verzeichnis da reinfügt. In Slackware gibt es meistens wirklich neben die Upstream-Pakete und wenn es mal irgendwelche Patches gibt, so sind es Security-Fixes oder ganz selten eine Anpassung an Slackware. Was auch jetzt nicht unbedingt als Feature bezeichnen würde, aber eine deutliche Eigenschaft von Slackware ist, dass es gar keine Dependency-Resolution gibt. Also es gibt verschiedene Wege, das Dependency-Problem zu lösen. Ein Problem ist, es komplett zu ignorieren. Das macht Slackware. Das ist halt diese Einfachheit. Ne? Man geht nicht in die Tiefen und versucht irgendwie mit wahnsinnig aufwendigen Lösungen, die dann immer noch viel mehr Probleme verursachen, zu erschlagen. Sondern man sagt einfach, okay, wir versuchen es so möglichst wie wenig Dependencies zu bauen. Und wenn dein Programm nicht funktioniert, dann musst du halt rausfinden, was du selber installieren musst. Bei Default, wenn man die normale Distribution installiert er schon so ein Standard-Set, was eigentlich absolut ausreichend ist. Aber ja, es ist manchmal ein Schmerz, wenn man irgendein komplexes Paket installiert, was sehr viele Abhängigkeiten hat, dann fängt man dann an, das rauszufinden. Auch das Packaging-System, auch wieder das KISS-Prinzip hier, wir finden nicht ein komplettes Paketformat mit Metadaten und noch ein extra Packer und bla bla bla, sondern wir haben schon was, das nennt sich TAR, das gibt es schon seit, weiß ich, 1970. Das tut, ja, man kann also irgendwie Sachen zusammenpacken und der Rest ist dann halt einfach eine Textdatei da drin. Fertig. Zum Thema Systemd, also wer da jetzt so wie ich so ein paar Vorbehalte dagegen legt, ist bei Slackware sehr willkommen. Wir haben noch nicht mal System 5 init, sondern es gibt noch das alte BSD init System mit System 5 Compatibility on top. Also ja, also das ist halt oldschool. Ne? Und generell gibt es bei Slackware auch wenig distributionsspezifische Tools. Also wer jetzt gerade hier wieder kam, apt-get, bla bla bla. Es gibt ein Tool, um ein Paket zu installieren, aber den Rest, es gibt keinen Network Manager und es gibt kein Tool, wo man das irgendwie konfiguriert, sondern man editiert die Dateien, die es halt in jeder Distribution gibt und die in den Linux-Paketen drin sind. Und das ist halt der Weg, das zu machen. Ja, außerdem auch ein Kontrast, ein starker Kontrast sogar zu Debian ist dieser, dass es keinen formalen Prozess gibt fürs Release oder wie was reported wird. Das macht der Patrick. Wenn es fertig ist, dann release er was und ansonsten pusht er Pakete. Man kann sich an ihn wenden und das fragen. Aber es gibt irgendwie keine Abstimmung oder weiß ich nicht, irgendein so ein Government oder sowas. Okay. Slackware Packages. Das ist mal so ein Versuch von so einem Dump, von so einem von dem Verzeichnis, wo die ganzen Packages liegen. Man sieht, dass die irgendwie am vorne nach die Verzeichnisse haben so ganz kurze Bezeichner. Das gab es, glaube ich, eine Weile lang in SUSE auch noch. Also A ist das A, weil der erste Buchstabe im Alphabet, das heißt das Paket, was man, oder da sind alle Pakete drin, die man als erstes installieren sollte, die so die Basis-Sachen beinhalten. Es fängt halt an mit A, 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 Base, was so den Verzeichnisbaum beinhaltet zum Beispiel. Und man sieht, das Paket besteht im Prinzip aus diesem TXZ, also aus diesem gepackten Tarball. Dazu gibt es eine Textdatei, die halt beschreibt, was das Paket macht, so ein bisschen. Und dazu eine Prüfsumme von dem Paket. So, und das ist eigentlich schon alles. Und das wiederholt sich dann für die ganzen anderen Pakete, die dort drin sind. Und dann gibt es andere Verzeichnisse. Also A sind die Basispakete, damit kann man sich zumindest einloggen. Und AP ist Applications. Das sind aber jetzt kommandozeilenbasierte Sachen. Da sind halt so ein bisschen komplexere Programme drin. D ist Development, L Libraries, Network und dann X zum Beispiel. Da sind dann die ganzen grafischen Sachen drin. Die Auswahl der Pakete ist relativ beschränkt. Also diese ganze Basisdistribution, die Slackware, so wie sie ist, beinhaltet relativ wenige Pakete. Aber es ist absolut ausreichend für ein Desktop-System, um da was am Laufen zu bekommen. Aber es ist nicht so wie bei Debian, wo man Millionen von Alternativen hat. Die gibt es alternativ auch in einem Third-Party. Nennt sich dieses slackbuilds.git. Dort gibt es dann Build-Skripte praktisch für alle möglichen Pakete. Und das deckt dann praktisch auch diese in dieser 10.000, 20.000 Paketregion ab. Und dort kann man dann relativ simpel die Sachen selber bauen. Aber die werden auch nicht vorgebaut. Also das ist wirklich zum selber bauen. Außerdem gibt es für, also der klassische Weg, oder wie ich das immer mache, ist, ich gehe auf einen Webserver und lade mir das Paket einfach runter, oder mit wget, hole ich mir das und installiere das. Es gibt aber auch inzwischen Tools, die das automatisiert erledigen, also wo man nur den Namen eingibt und der lädt es dann runter und installiert das. Aber es sind auch meistens bloß Shell-Skripte, die also nicht viel andere Sachen machen. Genau, wie sieht so ein Slackware-Paket aus? Ist relativ simpel. Es gibt einfach das was letztendlich im Root-Verzeichnis landet, wird einfach zusammengetart. Dazu gibt es in einem Install-Verzeichnis eine Slack-Desk-Datei. Da steht manchmal eine Beschreibung drin, die angezeigt wird beim Installieren. Und da gibt es ein Post-Install-Skript. Das ist auch ein einfaches Shell-Skript, was nach dem Auspacken ausgeführt wird. Und das besorgt dann so Sachen wie Symlinks oder irgendwelche zusätzlichen Sachen, wenn nochmal was aktualisiert werden muss. Das ist also das ist typisch Slackware, ein sehr einfaches Prinzip und aber auch sehr flexibel. Dazu gibt es noch diese Pakete, die das halt, also diese Tools Install Package und Upgrade Package, die halt das auspacken, dann an die richtige Stelle kopieren und dann das Install-Skript ausführen. Ja, und eine so eine coole Sache ist, dass wenn man das installiert hat, dann kopiert er praktisch diese Slack-Desk-Beschreibung plus das Listing des Tarballs, also welche Dateien installiert werden, kopiert er einfach in eine Textdatei in einem Verzeichnis Varlog-Packages. Und da gibt es dann für jedes Paket, was man installiert hat, ist dann halt eine Textdatei. Da steht dann vorne der Verzeichnisbaum und dahinter die Beschreibung. Und wenn man jetzt wissen will, welches in welchem Paket denn eine bestimmte Datei oder so checkt, dann nimmt man einfach die Mittel, die es schon gibt, nämlich grep zum Beispiel. Und weil es ja alles eine Textdatei ist und dann kann man mit grep-l zum Beispiel rauskriegen, okay, das ist im Paket GCC 530 x86 und so weiter. Gut. Ja, jetzt hier nochmal so ein Beispiel, so sieht so ein, also das ist so ein relativ simples Package, wo jetzt halt nicht viel drin ist. Und das ist tatsächlich das alles, was in dem Tarball drin ist. Also das ist wirklich nur, man hat die Lizenzdatei, eine gesippte Manpage und das Binary. Und mehr braucht man noch nicht und das ist es auch letztendlich. Und dazu noch diese Slack-Desk-Beschreibungsdatei. So, also es hat den Vorteil, dass man so ein Paket einfach auch selber mit Bordmitteln bauen kann. Man braucht nicht unbedingt spezielle Paket-Tools dafür, sondern man kann einfach, ich mache immer meistens Make-Install und verschiebe das ins Verzeichnis rein. Dann mache ich da ein Install-Verzeichnis, beschreibt das Paket kurz, so eine Art, ja, diese Slack-Desk-Datei. Und dann kann man das zusammentarnen und hat ein fertiges Paket. Also das ist sehr, sehr einfach. Ja, das war jetzt erstmal zum Thema Slackware und Pakete, weil das nämlich später noch wichtig wird. Jetzt geht es zum Thema Cross-Compilation. Also mein Ziel war es eigentlich, weshalb ich es irgendwie versucht hatte, ich wollte Slackware auf den ARM64-Kisten, mit denen ich auf Arbeit zu tun habe, installieren, weil ich da immer zu tun hatte mit den großen Paketen und gerade wenn man das irgendwie in einer virtuellen Maschine oder auf so einem USB-Stick oder was irgendwie booten muss, dann ist es immer schwierig, wenn man so eine riesen Distribution hat oder die man erst noch installieren muss. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das mal mit Slackware. Dafür gibt es im Moment noch keinen ARM64-Board. Und da diese ARM64-Maschinen, also wie gesagt, es gibt so ein Henne-Ei-Problem, man kann natürlich keine Distribution nativ kompilieren, wenn man das irgendwie noch nicht am Laufen hat. Und ich wollte jetzt nicht so feige sein und einen Debian nehmen oder so und das da kompilieren, sondern das richtig machen. Deswegen, also cross-kompilieren. Außerdem geht es sehr viel schneller. Ne? Ja, und es gibt die Möglichkeit, man nimmt dieses Cross-Tool-NG, was so ein Skript ist. Aber das ist relativ spezifisch. Ich fand es sehr intransparent und ich hatte mal den Eindruck, dass die offenweise irgendwelche bestimmte Kombinationen von Toolchain-Versionen benutzen, also binutils so und so viel und gcc so und so viel. Und dann gibt es irgendwelche dubiosen Patches, die da noch drauf sind. Und wenn man irgendwie was hat, was nicht dort supported wird, dann funktioniert es nicht. Ja, außerdem ist halt was anderes. Und ich wollte es selber machen und wollte wissen, wie es funktioniert. Und zwar nach den Slackware-Prinzipien. Vor allen Dingen mit ungepatchten und Upstream-Sourcen, also mit den einfachsten Sachen. So, der Plan war dann, okay, ich suche jetzt also die richtigen Configure-Optionen raus, was mir eine Weile gekostet hat, und erzeugt dann das Paket. Und bei der Gelegenheit erkläre ich das auch gleich. Und man kann da mal raufgehen, das ist so ein bisschen Work in Progress auf mein GitHub. Dort gibt es eine README-Datei, die so ein paar Fallen beschreibt, die da passieren, wenn man das versucht, cross zu kompilieren. Das sind so die Schritte. Ich gehe jetzt mal nur so grob drüber, kann man sich später nochmal nachlesen. Als erstes braucht man binutils. Das sind praktisch die Basispakete, der Linker, Assembler, Object Copy für die entsprechende Architektur. Das cross zu bauen ist ziemlich simpel. Da braucht man eigentlich nur --target sagen und das geht dann. Da gibt es auch keine Dependencies und das funktioniert. Wenn man das hat, muss man das installieren auf seinem Paket. Der nächste Schritt, der jetzt nicht unbedingt vom ersten abhängt, das kann man unabhängig davon machen, sind die Kernel-Headers, die man braucht. Das geht auch noch ziemlich straightforward, nimmt ein Linux-Kernel-Tree und sagt dann make install headers, glaube ich, heißt es. Da braucht man auch keine, der kopiert eigentlich nur die richtigen Architektur-Headers und bastelt die in so eine Verzeichnisstruktur rein. Das muss man dann auch installieren und zwar in das Sysroot, das heißt nicht in das, das sind ja jetzt die Kernel-Header für die Zielarchitektur, nicht für das lokale System. Und man sollte da überhaupt bei dem Cross-Compilieren mal aufpassen, wohin man das installiert, weil sonst überschreibt man sich nämlich gerne mal seine libc mit einer von der fremden Architektur. Habe ich gemacht, kostet ungefähr eine halbe Stunde. LD-Preload ist der Trick, wo man da googeln muss. Ne? Mit LD-Preload kann man auf eine existierende libc zeigen, weil wenn man dann nämlich ls macht, dann versucht er ja die libc zu benutzen, die ja dann aber plötzlich jetzt für eine andere Architektur ist und nicht funktioniert. Aber mit LD-Preload, wenn man weiß, wo noch eine richtige funktionierende libc rumliegt, irgendwo im Pfad, kann man das davor schreiben und dann kann man zumindest den CP-Befehl dann sozusagen wieder starten. Ja, also grundsätzlich gibt es ein Sysroot, das ist einfach ein Verzeichnis auf der Festplatte, wo man sagt, ab hier ist alles für das Target, wird es jetzt abgespeichert. Und dort muss man diese Kernel-Header dann rein installieren. Und dann, wenn man diese beiden Sachen hat, kann man einen Stage-1-Compiler bauen. Das ist ein Compiler, der praktisch diese beiden Pakete benötigt. und der keine libc-Unterstützung in dieser Form erstmal hat. Das heißt, man kann damit keine userland-Pakete bauen, man kann kein Hello World übersetzen damit. Aber es ist gut genug, um den Linux-Kernel zu übersetzen und andere Bare-Metal-Software, also Bootloader und sowas, das funktioniert damit schon. Wenn jetzt mal jemand nur einen Cross-Compiler braucht für einen Kernel, dann kann er an der Stelle tatsächlich schon aufhören und hat dann einen Cross-Compiler, der einen Kernel für eine andere Architektur übersetzen kann. Was also sehr gut ist, was ich also jedem empfehlen würde, der irgendwie am Kernel entwickelt zum Beispiel, weil man damit testen kann, ob es noch für andere Architekturen noch kompiliert oder ob der eigene Patch zum Beispiel irgendwas kaputt gemacht hat. Wenn man das hat, das muss man dann auch installieren. Dann baut man die glibc für die Architektur. Dazu braucht man halt diesen Stage-1-Compiler. Die macht dann diese ganze C-Library-Kram und das Linux-Syscall-Interface für das spezielle Target und bastelt das zusammen, dass es passt. Und das installiert man dann auch wiederum in das Sysroot, also in das Target rein, weil das jetzt schon, die Bibliothek ist dann schon für die andere Architektur übersetzt. Und dann zum Schluss baut man den sogenannten Stage 2 GCC-Compiler, der eigentlich jetzt technisch gar nicht großartig unterscheidet vom Stage 1-Compiler. Der Unterschied ist aber, dass er jetzt diese libc kennt. Also der weiß, wo die Pfade liegen, er weiß, was dort ist und wo die Header liegen. Und das wird praktisch alles mit reingeschrieben in die Konfigurationsdateien des GCC. Und das bastelt er dann zusammen, sodass man einfach nur den Cross-Compiler-Namen tippen muss und der weiß dann, wo er die entsprechenden Header und Bibliotheken findet, um das zu übersetzen. An diesem Punkt hat man dann tatsächlich einen Cross-Compiler, wenn man normalerweise Paket kompiliert, sagt man GCC, blablabla, irgendwas, und das ersetzt man dann einfach mit dem neuen Compiler-Namen. Und dann erzeugt der praktisch tatsächlich ein Programm für die Zielarchitektur. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Man versucht irgendwie diese Configure-Optionen rauszukriegen. Das ist nicht gut dokumentiert in dem GCC. Man muss da viel rumprobieren. Das ist jetzt das Beispiel für einen Stage-1-Configure. Ich will da gar nicht durchgehen, aber so ein Trick zum Beispiel, man muss diese ganzen Extra-Bibliotheken für einen Stage-1-Compiler disablen. Wenn man das nicht macht, dann gibt es so ganz seltsame Fehlermeldungen, weil er dann versucht, die Bibliotheken schon für die Zielarchitektur zu finden, aber wir sind ja gerade dabei, den Compiler zu bauen. Also dafür gibt es, in dem Moment gibt es noch keine Bibliotheken dafür, muss man das also disablen. Ne? Genauso muss man hier newlib with newlib sagen, was auch so eine historisch gewachsene Option ist, die so ein bisschen verwirrenden Namen hat. Was eigentlich nicht, also ja, was heißt nur hauptsächlich bedeutet, dass man keine glibc reinlinken will in dem Moment, sondern halt so ein newlib-Ersatz. Und without headers, dass es noch keine Include-Dateien gibt praktisch, weil man die erst in einem späteren Schritt baut. Ne? Ja, und wichtig dann bei dem Cross-Compiler, dort oben steht --target. Hinter target schreibt man rein, für welche Architektur der Compiler erstellt werden soll. Und build und host sind dann die Architektur des Systems, auf dem man baut, also x86. Die genauen Details sind alle auf dem GitHub-Repository dort beschrieben. Dort sind auch die Skripte, die das praktisch so ein bisschen automatisieren und wo man reingucken kann. Ja, am Ende, wenn man das alles gemacht hat, dann kriegt man praktisch diese 5 Pakete. Das erste ist binutils, was man auf seinem System installiert. Das zweite ist diese Kernel-Headers, die ich erzählt hatte. Und die installiert man, sieht man hier den Unterschied, die installiert man nicht in sein lokales Verzeichnis, also in sein Root-System, sondern halt für das Target schon. Ich habe versucht, rauszufinden, ob es irgendwie so einen kanonischen Weg gibt, für bestimmte Zielsysteme ein Verzeichnis irgendwie zu haben. Das Beste, was ich gefunden habe, war dieses User-Gnemul-Geschichte, das, was der Kuh immer benutzt, um verschiedene Systeme zu trennen im Verzeichnisbaum. Dann haben wir diesen Stage-1-Compiler. Ich habe den in Klammern geschrieben, weil man den nur für die beiden anderen Schritte braucht und ich meistens den dann wegschmeiße oder ersetze mit dem echten Compiler dann. Die glibc und dann zum Schluss den richtigen Compiler für die Architektur halt. In dem Fall ARCH64. Genau. Wenn man das richtig macht, hat man zum Schluss auch GCC, G++-Support, also für den C++-Compiler. Ich hatte erst probiert, der Einfachheit halber das wegzulassen, weil es ja doch mal relativ viel Code noch ist und so weiter. Aber man kommt nicht allzu weit, weil viele Pakete, selbst Basispakete heute C++-Support erfordern. Und da gab es ja mehrere Showstopper, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, dann. Es war aber auch nicht so schwierig, man musste einfach Enable Languages C, C++ und das ging dann doch überraschend gut. Genau, mit der Methode habe ich tatsächlich also Cross-Compiler für verschiedene Systeme erstellt, also ARM 64, das normale ARM 32-Bit, PowerPC, MIPS, Spark. Genau. Außerdem, was noch sehr praktisch ist, ich habe so ein Skript, was gesourced wird, also wo ich einen Alias drin habe, womit ich auf der Kommandozeile ganz schnell umschalten kann für verschiedene Architekturen. Man muss eigentlich immer so verschiedene Environment-Variablen setzen, um den Cross-Compiler zu zeigen und das Verzeichnis und so. Und das kann man, wenn man das ein bisschen automatisiert, ist das sehr viel einfacher, als wenn man jedes Mal irgendwie tippen muss, cross underscore compile ist gleich so und so. Ja. Das war der Cross-Compiler. Dann, wie man jetzt Slackware-Packages baut, das ist auch so sehr, sehr simpel und straightforward gemacht. Es gibt ein Shell-Build-Skript. Das ist eigentlich die einzige Bedingung, die es gibt. Es muss irgendwie ein Shell-Skript sein, was das baut. Theoretisch ist das, kann man da Code reinschreiben, wie man will. In der Praxis folgen die alle denselben Schema. Also die sehen alle irgendwie gleich aus. Der erwartet, dass das Source-Paket dort im selben Verzeichnis liegt. Wenn man noch Patch-Files braucht, so müssen die auch da drin liegen. Und dann geht das Skript eigentlich nur her, packt die aus und baut die dann, installiert die in ein temporäres Verzeichnis, packt dann das Post-Install-Skript da rein, also im Grunde so, wie man das manuell machen würde, und erzeugt dann, nimmt dann das Make-Package-Skript und erzeugt einen Package-Tarball daraus. So, das ist halt so. Also schwierig, so sieht das tatsächlich aus, aber man hat das Slack-Build, das ist das Build-Skript, das Slack-Desk, da steht halt die Beschreibung rein, die dann nachher da reinkopiert wird. Und dann das Source-Paket. Und um das zu bauen, ruft man einfach das Build-Skript auf und das war's. Da gibt es auch keine weiteren. Es gibt auch tatsächlich keine weiteren Dependencies. Es gibt keine Build-Tools oder die man vorher installieren muss, damit das funktioniert, sondern es sind normale Shell-Kommandos drin. Und die rufen natürlich den Compiler auf und Make und so, das sollte man schon installiert haben. Aber ansonsten gibt es da wenig Abhängigkeiten. Ja, das ist nochmal zusammengefasst, was das Build-Skript macht. Ich habe mal hier vorgehoben zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören. Wenn er nämlich nach dem Auspacken des Source, also der Quelldateien, macht er so ein Change-Own auf die Quelldateien, damit die alle root gehören. Und außerdem setzt er, glaube ich, die Permissions nochmal gerade. Das kommt wahrscheinlich daher, weil es am Anfang Pakete gab, die schlecht gepackt waren, wo die Source-Dateien irgendeinem User gehörten. Und wenn man die dann auspackt, dann sind die unumständlich lesbar oder gehören. Oder wenn man die dann ins Verzeichnis kopiert, dann haben die plötzlich so einen seltsamen Usernamen mit drin oder da stimmen die Permissions nicht oder so. In eigentlich allen Paketen, die heute so rumfliegen, ist das überhaupt kein Thema mehr. Aber gut, das ist da halt noch drin. Auch so ein paar Besonderheiten, die Man-Pages sind gesippt. Und die Executables werden immer gestrippt danach und so. Das sind ist so ein bisschen Snake Oil, aber gut, das ist halt, das ändert auch keiner. Das Problem ist natürlich, es sind diese, wie gesagt, es sind Free-Format-Shell-Skripts. Das heißt, wenn man was ändern müsste, dann müsste man in alle Shell-Skripts reingehen und das ändern. Und das macht dann einfach keiner. Ne? Gut. Ja, jetzt so ein bisschen Ranting mit den Build-Skripts. Die sehen zwar alle sehr ähnlich aus, aber im Detail sind die unterschiedlich. Ich hab mal gegrappt, auf wie man zum Beispiel diese Binaries strippt. Ne? Da sucht man, da macht man einen Find und findet alle Binaries, in denen man erzeugt werden, also Bibliotheken und Programme, und macht dann mit X-Args einen Strip darauf, damit dann dass die kleiner werden. Und da gibt es drei leicht unterschiedliche Lösungen dafür, ne? Je nachdem. Manchmal gibt es irgendwie mit Print 0 wegen irgendwelcher Geschichten. Das ist so der Haken. Also wenn man irgendwann einen Bug findet, dann wird das in einem oder in mehreren Paketen gefixt, aber in den anderen halt nicht. Und es gibt auch dummerweise keine Revision Control oder History oder so, sondern die erscheinen einfach auf dem Webserver und dort kann man sich dann runterladen. Zum Glück gibt es Changelog, wo drin steht, geändert wurde. Ja, gut, das ist halt der Slackware-Weg. Also wenn man das jetzt anders machen würde, würde man ja irgendwie sich in Richtung, also es würde sehr stark vom Slackware-Weg halt abweichen, deswegen passiert das halt nicht. Was so sehr nervig ist, dass die Build-Skripts als Root ausgeführt werden müssen. Und zwar, wie ich festgestellt habe, aus zwei Gründen. Erstmal wegen diesem komischen Change-Own, was ich schon erzählt hatte, was auf die Source-Dateien wirkt und die Source-Dateien alle als Root, also alle Root zuschlägt, was irgendwie ziemlich albern ist. Also ich, wie gesagt, ich sehe keinen Grund dafür. Und zweitens, wenn man zum Schluss den Tarball erzeugt, dann sollte der natürlich, der wird ja dann praktisch ausgepackt auf dem Zielsystem. Und dort sollten tatsächlich die Dateien alle Root gehören, das ist schon okay. Wenn man normalerweise jetzt was als User baut und zusammentat, dann kriegt es ja den eigenen Benutzernamen. Wenn man das natürlich auspackt, dann würde der eigene Benutzername jedes Mal erscheinen, was A falsch ist und B dann halt verwirrend ist, weil, beziehungsweise ist ja die Nummer dann, die da irgendwie erscheint. Da gibt es aber einen Hack, da gibt es eine undokumentierte tar-Option, die findet man im Source oder irgendwo beim Googlen. Minus, minus owner und minus, minus group. Tech-Info. Also in der Manpage stand es nicht. Möglicherweise steht wahrscheinlich alles in Tech-Info, aber keiner findet es da. Ja, also es ist aber nicht so offensichtlich dokumentiert. Ja, ist nicht sehr bekannt. Aber das ist eine coole Sache, da kann man nämlich sagen, beim tar zusammenbauen, bitte alle Dateien kriegen den Owner und die Gruppe, die ich dir hier angebe. Und das löst dieses Problem sehr elegant. Und ich habe die Slackware, dieses Make-Package-Skript praktisch dahin angepasst, dass es das macht für mich. Und das hat den Vorteil, wenn man diesen beiden Sachen kann man tatsächlich Slackware-Pakete als User bauen, was sehr empfehlenswert ist, gerade wenn man Cross baut. Weil es gibt so ein paar Pakete, die beim Bauen gleich versuchen, irgendwie was zu installieren oder das lokale System zu benutzen. Und das ist A falsch, wenn man für eine andere Architektur baut und B gefährlich, weil der unter Umständen versucht, was zu installieren, also ins lokale System. Und wenn man das als Root baut, dann zerschießt man sich unter Umständen sein Build-System damit. Deswegen baue ich das alles komplett als User und das funktioniert mit diesen Anpassungen. Außerdem gibt es irgendwie die ganzen Architekturen, die Slackware supportet, die sind irgendwie hardcoded. Also es gibt ARM und ARM und x86 im Grunde und S390. Ich weiß gar nicht, ob das jemand noch tatsächlich funktioniert. Das steht immer noch drin in den Shell-Skripten, ob das funktioniert, keine Ahnung. Die sind da irgendwie hardcoded rein. Also habe ich mir gedacht, okay, ich muss das alles irgendwie, diese Sachen ändern. Und da habe ich ein Shell-Skript geschrieben, was die ganzen Shell-Skripte patcht im Grunde. Also es entfernt dieses Change-Own, das wird, wie gesagt, ich halte das für sinnlos, das brauchen wir noch nicht. Das fliegt weg. Es ändert dieses Make-Package, damit man es nicht als Root das tar aufrufen muss, sondern als Nutzer und trotzdem die Dateien Root gehören. Diese ganze Architekturgeschichte wurde so ein bisschen, wie gesagt, das ist alles, das matcht alles, das kann man mit so ein bisschen tatsächlich mit regulären Ausdrücken fangen und dann mit SED ersetzen, weil die Struktur alles sehr ähnlich ist. Also rein von der Informatik ist das eigentlich nicht möglich, ne, weil das also man kann nicht mit regulären Ausdrücken ein Programm patchen im Grunde. Also nicht. Aber da die Struktur relativ strikt ist, funktioniert das. Bei der Gelegenheit gleich noch diese Sachen dazugefügt, also die anderen Architekturen dazugefügt. Und die ganzen Pakete, die sind alles für natives Build ausgelegt. Ne? Und dann kann man im Grunde relativ viel erschlagen, indem man minus minus host sagt und minus minus build. Um das für eine spezielle, für die Architektur anzupassen. Also, dass man sagt, dass man möchte das Paket cross-kompilieren. Das ist so ein, ich habe das einfach angefangen, das Shell-Skript, dann kam immer mehr dazu und dann wurde es immer mehr so ein Dings, aber es funktioniert und es ist nicht komplett. Es deckt ungefähr 95% der Probleme ab, die man hat, aber es bleiben immer noch Sachen übrig, die aber sehr speziell sind und die man, glaube ich, nicht automatisch patchen kann. Deswegen habe ich das Shell-Skript und das sind dann die Sachen, die dann so übrig bleiben. Und dann fängt man an, das Paket die Pakete nacheinander zu bauen einfach für die andere Architektur und stößt dann immer wieder auf Probleme. Ne? Meistens bricht es ab. Manchmal sind Fehlermeldungen, die schnell wegscrollen. Da muss man aufpassen, dass man da Logs behält. Das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Hardcoded Symlinks, also das sind Symlinks, die auf Slash /user bin und so weiter linken, was zwar im Zielsystem dann tatsächlich funktioniert, aber wenn man es in sysroot installiert, funktioniert es nicht mehr, weil man da nämlich das sysroot davor schreiben muss. Das kann man einfach lösen, indem man diese dann die absoluten Pfade einfach relativ macht. So, da sind also nur so ein paar Patches, die man möglich hat. Dann gibt es alle möglichen Patches, die nicht, alle möglichen Pakete, die nicht Autotools benutzen, wo man verschiedene Methoden braucht, um die zu überreden, für eine andere Architektur zu, also cross zu kompilieren. Das sind so die verschiedenen Methoden. Entweder man überschreibt den CC, die CC-Variable, oder man schreibt die davor und ruft dann Configure auf, oder man schreibt Cross-Prefix, oder die ganz harte Methode, wenn das Makefile tatsächlich irgendwie ziemlich dämlich ist und überhaupt da richtig CC dran steht in Kleinbuchstaben, dann kann man das Makefile patchen, um das zu unterstützen. Eine Sache, die sehr häufig kam, ist, dass Autotools die Version, mit der das Paket gepackt war, ARM 64 oder die neue Architektur noch nicht kennen. Und wenn man dann versucht, --host zu machen, dann sagt er, kenne ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Das geht, indem man einfach die Dateien dort drin in dem Paket mit modernen Versionen überschreibt, also mit aktuellen Versionen. Das ist relativ simpel. Manchmal braucht man spezielle Patches für Architekturen. Das ist weniger geworden in letzter Zeit, also gerade für ARM 64, weil das jetzt inzwischen schon eine Weile her ist. Da gibt es dann sehr viel bei Debian, findet man dann Patches dafür, die man dann nimmt. Dann gibt es so Sachen wie Make-Test, die ausgeführt werden. Das heißt, die benutzen dann die gerade kompilierten Binaries, um zu testen, ob es funktioniert. Was natürlich nicht funktioniert, wenn man cross baut. Das kann man also einfach rausnehmen. Eins, was dann häufig vorkam, ist, dass Configure sehr schlau ist und versucht, bestimmte Eigenschaften des Systems rauszutesten, indem es bestimmte Programme ausführt oder Programme kompiliert zum Beispiel. Zum Beispiel gibt es hier irgendwie eine uralte Geschichte, dass wenn man malloc aufruft mit einem Argument von 0, also 0 Byte allokiert, was dann passiert? Ob dann unbedingt 0 zurückkommen muss, also ein malloc-Fehler, oder ob man irgendeinen Pointer zurückliefern kann, der aber eigentlich 0 Byte groß ist? Keine Ahnung, da schien es in den 90ern irgendwelche Systeme zu geben, die damit Probleme hatten. Und deswegen gibt es historischerweise in ganz vielen Paketen diesen Test auf malloc 0-Geschichte. Und den Test kann der dann nicht ausführen, weil er versucht ja dann, das Programm auszuführen, was er kompiliert. Aber das funktioniert ja nicht, weil man eine Architektur hat. Und da kann man dann beim Configure praktisch das Ergebnis des Tests ihm verraten. Indem man, also wenn man weiß, wie der Test ausgeht, nämlich yes in dem Fall, dann muss man das dazu schreiben. Das sind so die beim ersten Mal das rauszubekommen, dauert eine Weile und danach kennt man dann, okay, das ist ja malloc 0 Geschichte. Und dann schreibt man die Zeile dazu und dann funktioniert's. Genau, viele Sachen gehen auch, indem man einfach neue Versionen der Pakete nimmt. Also als ich angefangen habe damit vor anderthalb Jahren, da waren einige Pakete noch älter. Und inzwischen sind durch Upstream-Pakete, die auch Support haben für Cross-Kompilierung, ist das sehr viel besser geworden. Zwei Sachen habe ich mal rausgepickt, die so ein bisschen besonders waren. In dem Shadow-Paket, das ist ein Test, der ausgeführt wird, ne, wo der versucht rauszukriegen, ob das System UIDs, also die Benutzernummern, ob die 32-bittig sind oder 16-bittig. Und da gibt es einfach das Programm, was der ausführt. Und dann macht der Size-Off von UIT praktisch und liefert dann entweder 0 oder 1 zurück. Das ist ein ganz simples Programm, das kompiliert er und versucht es auszuführen. Aber natürlich sagt er ihm das nur über das Build-System und nicht über das Target-System. Und man kann ja nicht, das Target-System hängt da nicht dran, kann man also nicht machen. Und da gibt es den Trick, dass ich probiert habe, okay, das muss doch auch zur Compile-Zeit rauszukriegen sein, denn kompilieren kann man ja. Und wenn der Compiler einen Fehler liefert, kann man das ja tatsächlich benutzen. Und dann gibt es diese leicht verständlichen letzten drei Zeilen, die das lösen, indem man, das ist so ein Trick, den, wenn man da ein bisschen googelt, findet man, das ist ein Trick, um ein Array mit einer negativen Anzahl von Elementen, ist illegal und da beschwert sich der Compiler. Und wenn man sieht, also ihr Size of T ist entweder 2 oder 4, Size of von 16 oder 2 oder 4. Wenn es 2 ist, dann ist 2 mal 2 4, minus 6 ist minus 2 und dann versucht er einen Array mit einem von minus 2, dann meckert der Compiler. Wenn size of aber 4 ist, dann ist es 8 minus 6, das ist plus 2 und dann geht's. So kann man praktisch diesen Test, hat man von einem Laufzeittest in einen Compile-Zeittest umgewandelt und dann funktioniert die Cross-Kompilierung des Pakets. Üblicherweise sind so eine Hex, also dieses mit dem size-of und dem negativen Array, das findet man im Linux-Kernel. Das ist praktisch die Implementierung vom Bug-on. Also auch eine Compile-Zeit, zur Compile-Zeit soll er sagen, ob es jetzt abbricht oder nicht, der Compiler. Und da wird genau das benutzt. Genau. In vielen Paketen ist das schon gefixt, aber Shadow ist zum Beispiel ein Paket, was ist, glaube ich, nur noch Slackware benutzt, weil es kein PEM hat. Und das ist das, also bei einigen älteren Paketen muss man das halt noch vorhanden machen, die häufig nicht cross-kompiliert werden. Auch eine andere witzige Geschichte ist Manpage Generation in Core Utils, was sehr nervig ist. Also Core Utils, ist, wie der Name sagt, das sind Core Utils, das sind wirklich wichtige Sachen. Da kann man nicht sagen, ach, das baue ich später oder so, sondern das sind wichtige Pakete, die da drin sind. Die hatten irgendwie eine schicke Methode, das ist irgendwie meines Help, gibt praktisch in so einer Art Manpage-Format aus. Und um die Manpages zu erzeugen, nehmen die gerade kompilierten Programme, rufen die mit meines Help auf und leiten die Ausgabe in eine Manpage um und installieren die dann. So, das ist an sich erstmal okay. Aber funktioniert nicht für eine andere Architektur natürlich, weil man die Programme nicht ausführen kann. Jetzt gibt es die einfache Methode, man nimmt QEMU und Bin-Format MISC. Das ist so ein Trick, wo man dem Kernel sagt, wenn du eine Binärdatei findest, die eine bestimmte Signatur hat, dann versuche die nicht nativ auszuführen, was nicht klappen wird, weil es eine andere Architektur ist, sondern schalte den QEMU dazwischen und der QEMU emuliert das dann. Das klingt erstmal so ein bisschen, wow, Wahnsinn. Funktioniert aber ziemlich cool eigentlich. Und damit kann man tatsächlich, also irgendeinen ARM64-Binary, wenn es halt nicht großartig Abhängigkeiten erfordert, kann man tatsächlich auf der Maschine ausführen. Und das wird dann über ein QEMU emuliert. Und wenn es nur ein relativ kleines Binary ist, wie zum Beispiel einfach --help-Ausgabe, dann merkt man auch gar keinen Unterschied großartig. Das ist eine Methode, erfordert aber, dass man das halt installiert. Und interessanterweise, obwohl es Core Utils ist, was praktisch jede Distribution hat und das eigentlich auch ein bekanntes Problem ist, habe ich erstmal keine so richtige schöne Lösung gefunden. Ich habe es dann gehackt. Und zwar hat der, das ging über Make, die Manfile-Erzeugung, also die Manpage-Erzeugung. Und die schaut dann natürlich immer, ob die Manpage neuer ist, das Ziel neuer ist als die Quelle und wenn, dann würde das nicht neu kompiliert werden oder nicht neu erzeugt werden. Da war mein erster Trick, okay, dann erzeuge ich also die ganzen Dummy-Man-Pages einfach mit Touch, dann sind die ja nicht neuer, dann überspringt er das. Aber wenn man das macht man in dem Build-Skript und dann stellt er aber fest, dass die, also dann kriegen die den Zeitpunkt von jetzt, dann geht diese ganze Kompilierung los, dauert, weiß ich, 2 Minuten und dann später vergleicht er die und sieht, dass die Manpages jetzt doch älter sind, nämlich vor 2 Minuten, als die gerade erzeugten Dateien. Deswegen muss man hier also mit -d next hour sagen. Dann werden die Manpages also mit einem Zeitstempel von 1 Stunde in der Zukunft erzeugt und sind dann auf jeden Fall neuer. Und dann, also das ist so ein Hack, wie man, ohne das Paket großartig zu ändern, in einem fixen kann. Gut. Also das ist jetzt eine Lösung, die ich jetzt hier in 2 Minuten präsentiere, die mich aber deutlich länger gekostet hat, das zu implementieren. Ja, wenn man dann also durch die ganzen einzelnen Pakete durch sind, also es ist so, ich wollte erst die ganze Distribution cross-kompilieren, habe dann aber schnell Abstand davon genommen. Habe gesagt, okay, ich baue so weit, bis ich nativ bauen kann. Es sind immer noch 150 Pakete und tatsächlich ist es praktisch fast jedes Paket, was so ein bisschen Handholding erfordert hat. Nach so 30, 40 Paketen weiß man, kennt man seine Pappenheimer, man weiß dann schon, was macht, aber trotzdem muss man die alle anfassen. Gut, ich habe dann so die ganzen Pakete, also die ganzen Source-Pakete ausgepackt, dann gepatcht mit diesem Auto-Tool, also mit diesem Skript, was die Pakete patcht und vorbereitet. Und dann kann man die bauen und installieren in das Cross-Verzeichnis. Da hat man aber das Problem, dass es natürlich diese ganzen Dependencies gibt, also zum Beispiel Zlib, die sehr häufig verwendet wird. Und wenn man jetzt baut, dann sagt er, ah, Zlib nicht gefunden, weil man das nicht installiert. Das heißt, man muss bestimmte Sachen installieren, und zwar in sysroot, nicht in sein lokales Root, sondern in das sysroot-Verzeichnis, damit der Cross-Compiler das dann findet. Also nicht der lokale Compiler interessiert sich dafür nicht, sondern der Cross-Compiler muss das finden, der hat andere Pfade, deswegen muss man die Pakete installieren. Und damit das nicht zu groß wird, habe ich da zum Beispiel aus diesen Paketen nochmal so eine Art Devil-Paket gebaut, indem ich die ganze Sachen, die man nicht braucht, da rausgeschmissen habe. Und das kann man dann schon in das für das Target installieren. Package-Config ist auch noch so eine Geschichte. Package-Config wird ausgerufen, um die rauszubekommen, wo bestimmte Pakete liegen. Das ist eigentlich sehr häufig verwendet. Da gibt es eigentlich Support für Cross-Kompilierung so ein bisschen, indem man das davor schreibt. Aber das Problem ist, dass also Slackware zum Beispiel das überschreibt mit Pfaden. Also er sagt dann, suche bitte in userlib64 zum Beispiel nach Paketen. Es steht in der Environment-Variable im Standard mit drin. Und selbst das Cross-Package-Config benutzt diese Variable. Das heißt, es sucht erst und sucht dann aber trotzdem noch in userlib und userbin nach lokalen Paketen. Und da musste ich erst ein bisschen hacken, um das in dem auszutreiben. Und das Problem, was ich meinte, es gibt keine Dependency-Resolution für Slackware. Das gilt insbesondere auch für die Standardpakete nicht, was üblicherweise nicht das Problem ist, da man die einfach alle in einem Rutsch installiert und dann passt es. Wenn man die aber baut, hat man diese Build-Dependency-Geschichten. Und das ist tatsächlich so, okay, ich fange mal mit AA-Base an, das sieht gut aus, und dann, was brauche ich? LS, ne? Und LS benutzt, weiß ich nicht, irgendwas. Also diese ganze die Dependency-Tree habe ich dann tatsächlich über Try and Error rausgefunden. Deswegen war ich froh, dass es nur die 100 oder 150 Pakete sind. Es wird zum Anfang gibt es relativ viele Probleme und dann löst sich das so ein bisschen auf zum Schluss. Genau. Also das ist, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, die in den Paketen in A sind ungefähr 100, die man braucht. Man kann die Sachen, die x86 exklusiv sind, wegmachen. Hier ESA, Plug-and-Play-Tools und sowas braucht man nicht. Dann gibt es einige Pakete in L und N, also Libraries und Network, die man braucht. Also sind wir dabei 170. Das eigentliche Build, wenn man dann die ganzen Sachen gefixt hat, dauert der Build tatsächlich nur eine Stunde von den Paketen. Und die ersten Pakete habe ich dann praktisch manuell einfach ausgepackt, weil es ja ein TAR ist. Ne? Kann man das einfach auspacken und das Post-Install-Skript ausführen und aufpassen, dass das Post-Install-Skript nicht in /root also, wieder was bastelt. Ne? Da gab es eine Stelle, da musste man ein bisschen aufpassen. Das ist dann der erste Schritt. Das habe ich mit einer Handvoll von Paketen gemacht, bis die Slackware Package Tool, also diese Install Package Tools, bis das nativ läuft sozusagen. Und in dem Moment kann man dann schon auf der Target-Maschine, auf der Zielmaschine booten und den Rest der Pakete, die man gebaut hat, dann tatsächlich mit den Standard-Tools installieren. Genau, und das ist der erste Punkt ist dann, dass man sich einloggen kann. Und da das ARM so viele Systeme sind, die gar keinen Monitor oder sowas haben, war Network-Login für mich auch eine Voraussetzung. Was also ärgerlicherweise dazu führt, dass man OpenSSL und OpenSSH cross-kompilieren muss, was auch keine Freude ist. Also da waren auch ein paar lustige Fallen mit drin. Und zum Schluss war dann okay, dann hat man was man benutzen kann, aber ich wollte ja nicht alles cross-kompilieren, also eine Bildumgebung braucht man tatsächlich noch. Und da habe ich gedacht, okay, oh, das wird jetzt aufwendig, einen Cross-Compiler zu basteln, also einen Cross-Compiler zu Compiler zu Cross-Kompilieren. Aber es war doch relativ straightforward, also weit weniger kompliziert, als ich dachte. Und zu dem Zeitpunkt hat man dann ein System, wo man sich einloggen kann, was Netzwerk-Support hat und was Pakete bauen kann. Und ab diesem Punkt kann man dann nativ weiterbauen. Und das ist dann wesentlich einfacher. Gut, wie sieht's aus? Also ich habe diesen Punkt, wo ich tatsächlich nativ Pakete bauen kann. Das hat funktioniert für ARM64 letztendlich. Da habe ich also die ganzen Schritte alle durchprobiert. Das zumindest Network-Login habe ich für ARM64 Big Endian auch mal ausprobiert. Bevor jemand fragt, warum, just cause we can. Ja? Also das ist, es gibt keinen wirklichen Grund, glaube ich, für ARM64 Big Endian, aber es gibt diese Architektur. Und ja, ich fand es mal ganz witzig, auszuprobieren. Und ARM V7 HL, das ist das ARM 32. Und ich habe bei der Gelegenheit gleich mal probiert, hier X32, was also dieses, wir benutzen 32-Bit-Pointer auf x86-64-System. Da gibt es, wie gesagt, es wurde alles, da gibt es kompletten Support in GCC dafür und im Kernel, aber so richtig benutzt das keiner. Und es gibt auch wenig Distributionen, die das eigentlich unterstützen. Und deswegen, das wollte ich auch mal ausprobieren. Der Grund, warum ich jetzt nicht den vollen Support habe, ist einfach nur, dass ich das noch nicht weiter probiert habe an der Stelle. Weil es ist ja auch alles sehr, sehr zeitaufwendig. Ein bisschen nervig ist, dass ich das, also die viele Sachen habe ich Ende letzten Jahres gemacht davon. Und in dem Moment, das war so, dass in dem Moment kamen ganz viele Updates von Paketen, von Slackware. Also es war mal so wie, ja, ich habe das jetzt gebaut, oh Mist, jetzt hat er 20 Pakete aktualisiert. Teilweise wurden jetzt, also sind die Patches nicht mehr, ich musste das Build-Skript neu patchen und so. Und das ja, war dann irgendwie noch zu tun. Und dann hat man ja noch andere Sachen zu tun. Ja, was bleibt jetzt noch übrig? Also ich muss die Build-Skripte jetzt nochmal gegen die letzten Versionen sozusagen. Also es, im Moment, es gibt jetzt einen Release-Kandidat von der nächsten Slackware-Version, wo ich hoffe, dass wenn das released ist, dass das wenigstens mal so ein bisschen stabil bleibt, dass ich da, dass da lohnt, mal einen Monat dran zu setzen und das mal komplett durchzubauen und alles zu fixen. Ja, ich habe so ein Git-Repository mit den Patches, also diese ganzen Fixes für die einzelnen Pakete, die ich vorhin erwähnt hatte, die sind dort alle aufgeführt. In der Hoffnung, dass man die dann einfach nur noch applied auf die neuen Versionen. Ja, da muss ich das alles nochmal wirklich von vorne nochmal durchbauen. Und so weiter, den ganzen Kram machen. Und zum Schluss dann dem Patrick mal einen Pointer geben auf das Verzeichnis, wo er das gebaut hat. Ja, das war der Bericht soweit. Gibt es Fragen?
Ja.
Ja. Also ich, viel Spaß, es ist der richtige. Also die Frage war, was mit Perl ist. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, ich baue nicht alles cross. letztendlich, zum Glück braucht man Perl für diese ganzen Schritte nicht. Und da war ich auch ganz froh drum. Es gibt bestimmte Sachen, die auch mit, die relativ früh mit Python oder Perl Support zumindest gebaut werden, irgendwelche Bibliotheken, die Bindings haben, die habe ich dann tatsächlich rausgepatcht. Ne? Dieses --Python habe ich dann durch --without Python ersetzt oder Perl. In dem Fall, das ging und ich denke, ich setze große Hoffnung darin, dass das native Kompilieren von Perl dann deutlich einfacher geht. Das sollte funktionieren, ja.
Ja. Weitere Fragen?
Das ist, ja, genau, cross-compile patch ich in mein Skript rein. Ja. Aber es gibt Pakete, die nennen es nicht cross-compile, sondern cross-prefix. Glaub mir, es gibt alle möglichen, also ich habe ungefähr 30 verschiedene Methoden gefunden, wie man sowas bauen kann. Auch mit cross und da guckt man rein und da steht dann tatsächlich cross-prefix. Deswegen, wo war das?
Ja.
Ja. Das funktioniert, genau, das mache ich. Das machen die Slackware-Build-Skripte, die setzen Destir auf das temporäre Verzeichnis und bauen das da rein. Das geht, aber es gibt trotzdem, gerade in den Slackware-Build-Skripten danach, also das ist ja Configure praktisch, oder das Make, was das macht, aber danach gibt die Slackware-Build-Skripte, die gerne nochmal absolute Pfade benutzen und das Destir dann nicht mehr, ja, genau. Genau, ja. Ich stimme dir zu, dass das normale Pakete machen das, aber es gibt, wie gesagt, einige Pakete, die das halt nicht, das sind uralte Pakete, die auch, zum Beispiel war das Feind? Feind wurde seit 10 Jahren nicht aktualisiert. Das ist, und da habe ich, also bei Feind habe ich, glaube ich, 3 Tage zugebracht. Und das ist so eine Liste von drei langen, also von drei Seiten irgendwelche Hacks, die man an Configure übergeben muss, damit der überhaupt cross-kompiliert. Das ist, ja, also man glaubt, es geht da in den Sumpf der 90er zurück bei manchen Paketen.
Weitere Fragen? Dann vielen Dank. Und gleich geht es dann weiter um eins oder kurz nach eins, je nachdem, wann der zweite Beamer kommt.